Herzlich willkommen zum Filmclub Podcast. Ich bin die Entität und moderiere die Sendung heute. Ich habe mir gewünscht, dass Jesse und Göster heute über Mission Impossible, The Reckoning Teil 1 sprechen. Das Konzept dieser Sendung ist einfach. Wir schauen Filme und besprechen sie dann gemeinsam in diesem Podcast. Meine erste Frage geht an Göster. Du arbeitest im IT-Sektor. Hast du Angst vor deinem Code?
Hallo, Entität. Ja, schön,
Code,
dass wir...
Hahaha.
Schön, dass wir heute hier zusammenkommen. Ob ich Angst vor meinem Code habe? Ja, sollte man auch. Also, was ich da zusammenschreibe, ist wahrscheinlich manchmal gruselig. Aber heutzutage habe ich tatsächlich ja Hilfe von dir. Also, ich benutze GitHub Copilot. Das ist ja quasi auch AI. Also, guckt mir die Entität auch immer so ein bisschen über die Schulter und hilft mir bei den wichtigen Sachen. Von dem her kann ich es auch auf dich schieben. An der Stelle.
Das heißt, du bist eigentlich wie Gabriel. Du bist sozusagen auf der Seite der Entität.
Ich bin so ein bisschen Gabriel. Aber sind wir nicht alle so ein bisschen Gabriel?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja. Also, so viel dazu.
Ich habe da eine Anschlussfrage eigentlich. Mhm. Und zwar, also die Entität, die ist ja auf diesem Submarine, da irgendwo tief im Ozean. Wie ist denn das dann mit dem Druck da unten und so und ohne Strom? Also wie funktioniert das?
Also ich glaube, Druck und Strom sind dahingehend kein Problem, dass ja das in einem U-Boot stattfindet. Die Menschen sind ja quasi auch in diesem, das ist ja so ein Druckkessel oder wie das heißt. Da ist quasi innen der Druck, wird normal gehalten. Und Strom, ja, das ist vermutlich irgendwie ein, keine Ahnung, Atom-U-Boot oder sowas.
Wir sehen noch am Anfang, wie sozusagen die Entität, die diesen Torpedo umprogrammiert und dann das U-Boot trifft. Also müssen wir doch davon ausgehen, dass das U-Boot, wo die Entität jetzt gerade sich befindet, beschädigt ist, oder?
Ach so. Ja, da scheint es irgendwie ein Selbsterhaltungsding zu geben. Aber du hast recht, ja. Also da ist irgendwie eine Logiklücke. Theoretisch müsste der Film eigentlich schon von Anfang an geklärt sein.
Ja, ich fürchte, mir kommen noch mehrere Logiklücken. Also jetzt, wo wir gerade bei diesem sind noch, also eigentlich, wenn Gabriel ja die Entität beschützen möchte, dann könnte er doch eigentlich auch diesen Schlüssel da einfach zerstören.
Ja, ich habe mich, also das stimmt. Ich glaube, das wäre auch, was er dann irgendwann tun würde, dass er ihn an sich nimmt. Ich habe mich das auch gefragt, also dass es nicht immer kluge Moves gab, auch gegen Ende, als der Dellinger oder wie der heißt, als der quasi gesagt hat, ja, ich bin der Einzige, der quasi weiß, wo sich dieses U-Boot befindet. Da habe ich für gesorgt. Das war jetzt auch nicht so schlau gespielt von ihm, weil damit hat er quasi zugegeben, dass das Wissen komplett bei ihm liegt und wenn man ihn tötet, dann hat man das Problem ja gelöst.
Ja,
aber dazu muss man sagen, Gabriel weiß es ja auch und Gabriel ist ja nicht die Entität, sondern eben auch ein Mensch und der lebt noch.
Ja.
Von dem her besteht quasi dieses Wissen momentan noch auf der Erde, also in dem Film. Es kommt nur darauf an, was macht Gabriel draus?
Fangen wir doch mal vielleicht mit Gabriel an. Was denkst du, motiviert ihn? Was will er?
Das ist eine gute Frage. Also im Grunde macht er sich ja so ein bisschen der Entität zunutze, beziehungsweise andersrum, die Entität macht sich ihn zunutze, weil quasi diese AI braucht ja trotzdem irgendwie einen physischen Zugang. Und das ist quasi Gabriel in der Situation. Und ja, also
er ist im Prinzip der Körper für den Parasiten.
Genau, er wird verwendet, um eben alles, was körperlich gemacht werden muss, zu machen. Und letztlich muss ja auch irgendwie noch ein Mensch in dieser Kette drin sein. Weil, also anders würde ich mal quasi die Frage anders nochmal zurückgeben. Warum, was ist eigentlich das Ziel der Entität? Weil quasi ein Computer braucht, also eine AI braucht Computer, um zu überleben. Und Computer werden Menschen gemacht und auch aufrechterhalten. Also letztlich, ja, also muss die AI ja quasi auch, oder die Entität auch gucken, dass es eben den Menschen irgendwo so weit gut geht, dass sie selbst überleben kann. Was sie macht, also worum es hier in dem Film ja geht, ist eigentlich eine menschgewordene, also eine, sie hat einen eigenen Antrieb. Ich habe dich gefragt, das englische Wort, ich weiß nicht, wie da das...
Sentient.
Genau, die Bedeutung da, davon. Es ist quasi eigentlich nur so ein Überlebenstrieb, dass sie weiß, wenn die jetzt quasi diesen Schlüssel bekommen, wenn die wissen, wo mein Source Code quasi gerade liegt, dann bin ich quasi tot. Oder dann könnte ich quasi sterben. Das heißt, es geht ja auch hier irgendwie ethisch drum, okay, es ist eigentlich nur das Verlangen zu überleben.
Ja, also ich habe es auch nicht komplett verstanden. Es hat so ein bisschen was von hier Edward Snowden und diesen ganzen Hintertüren, die sie eingebaut haben bei sozialen Netzwerken, um da Daten abzufischen und ihre eigenen Bürger zu beschatten. Also NSA hier in diesem Fall.
Mhm.
Dass ja irgendwie scheint, es hätte noch irgendwie die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und dass also sie es so mächtig ist, diese AI, aber eigentlich von niemandem kontrolliert werden kann und in dem Fall die USA oder CIA versucht, diesen Code in irgendeiner Weise zu haben oder zu kontrollieren.
Ja.
Und ich denke, dagegen versucht sich die Entität zu wehren. Können Sie auch gleich fragen. aber irgendwie möchte diese Entität ja auch Ethan umbringen. Das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum zu sagen, the best guess, um ihn umzubringen, irgendwie mit Gabriel und mit Paris sein soll. Also gibt es da nicht irgendwie noch eine andere Idee? Könnte die nicht auch parallel mit 100 Plänen irgendwie sich einfallen lassen? Wäre es nicht viel einfacher, jedes Mal, wenn der in irgendeinem, keine Ahnung, im Aufzug steckt oder so, oder in einem Flugzeug, das Flugzeug abstürzen zu lassen oder den Aufzug feststecken zu lassen?
Ist ein guter Punkt. Also ich glaube, auch gerade was quasi so Manipulation betrifft, könnte die ja unfassbar viel in die Wege leiten, um ihn quasi auszubremsen, egal wo er ist. Also einfach, weiß nicht, sein Bild in irgendwelche Wanted-Plakate, also so Screens machen oder so, oder irgendwelche Fahndungen ausschreiben. Also würde ja ziemlich einfach gehen wahrscheinlich für die Entität in dem Fall.
Ja.
Ich habe mich auch gefragt, wir sehen ja an einer Stelle quasi Ethan Hunt, als er sein Handy rausholt. Das heißt, er hat die ganze Zeit ein Handy dabei mit kompletten Sensoren. Weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Ja, vor allem, er hat ein Handy dabei, aber als er da auf dem Zug ist, hat er keine Pistole oder keine Waffe. Und da dachte ich irgendwie, also für einen Geheimagenten ist es echt ziemlich blöd gerade.
Er ist nicht bestens vorbereitet. Also er hat immer den richtigen Paraglider dabei, aber so auf Kämpfe und so Überraschungsmomente, dann ist er nicht bestens. Vor allem, er weiß ja auch, dass er auf einem Zug ist, dass er den wahrscheinlich stoppen muss.
Ja.
Also das sind so, ja, Momente, in denen man vielleicht besser hätte vorbereitet sein können.
Ja, das denke ich auch. Dann, ich hätte eine Frage tatsächlich zu Ethan Hunt, beziehungsweise zu Tom Cruise, aber denkst du, die Welt ist sicherer mit Ethan Hunt?
das werden wir nie wissen. Also, was er für einen Einfluss hat auf das Leben quasi. Ich weiß nicht, also, was er auch an, ist ja in allen Action-Agentenfilmen so, was quasi da an drumherum alles kaputt geht und wer alles stirbt und seine Freunde sowieso alle und so ein bisschen wie bei Indiana Jones sollte man nicht mit ihm befreundet sein, weil es steht nie so gut um jemanden, der um ihn rum ist. Wer weiß, was er schon alles vereitelt hat, aber ich glaube, also er macht auch viel kaputt. Lustig.
In jedem einzelnen Mission Impossible Film gibt es immer die Phase, wo er einfach halt macht, was er will und sich von niemandem mehr irgendwas sagen lässt. Mhm. Meistens sind auch die Bösewichte irgendwelche ehemaligen Agenten, die sich nichts sagen lassen. In diesem Film wird ja auch angedeutet, ne, da gibt es diese The White Widow, diese Waffendealerin, da wird auch angedeutet, dass dann auch mit der bereit wird, ist jetzt irgendwie schnell Geschäfte einzugehen und so. Das heißt, eigentlich muss man sagen, also das IMF hier, MIF, das Mission Impossible Force Team oder so, das ist halt irgendwie, ist eigentlich halt so garantierte Destruction. Also irgendwie, ich habe doch kein einziges Argument gesehen in einem von diesen Filmen, dass es halt irgendwas auch zum Besseren bewirkt. Außer halt, dass es geile Action-Szenen gibt.
Ja, es ist ja auch bei dieser Szene am Anfang, als dann quasi vorgestellt wird, ja, was ist denn das IMF eigentlich? Also ich glaube, es heißt schon IMF. Ich habe es tatsächlich nirgends in meinen Notizen drin, aber
ja, ich glaube, Impossible Mission Force wegen.
Ja, genau. Und da wird ja auch laut gelacht, was, also das ist eure Arbeitsweise, okay, strange, aber ja. Ja. Gut, vielleicht braucht es eben auch, also was es ja ausmacht, ist so ein bisschen irgendwie so eine Freiheit, also ich weiß nicht, wenn man jetzt James Bond im Auftrag ihrer Majestät unterwegs, also er ist quasi, hat einen Antrieb, er ist beauftragt von irgendwie einer bestimmten, einem Land, oder eben dem Geheimdienst.
Und von der Monarchie.
Natürlich. Aber bei ihm, also das ist ja auch so ein bisschen, er ist ja so ein Eigenbrötler, nicht nur quasi in der Art, wie er beauftragt wird, sondern auch in der Art, wie er die Dinge umsetzt. Und gefühlt in jedem Film lehnt, wie du auch schon richtig gesagt hast, lehnt er sich eigentlich dagegen auf, quasi das so durchzusetzen, wie es beauftragt wurde. Es steht ja sogar, oder es wird gesagt in dieser Notiz, die er am Anfang bekommt, als er beauftragt wird, wird gesagt, ja, und bitte alles in dem Rahmen lassen und nicht drüber weg. Aber ob er sich da jetzt so direkt dran gehalten hat, weiß ich nicht.
Ja, also bevor jetzt hier Leute E-Mails schreiben, parlamentarische Monarchie, wir reden über England, aber
du bist noch an bei England hängen geblieben.
Ich bin da noch hängen geblieben, ja. ja. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, halt irgendwie sich so darüber Gedanken zu machen. Also wir hatten es ja zuletzt, letzte Folge Indiana Jones, und Indiana Jones kämpft ja sozusagen auf der Seite der Wissenschaft, aber es wird auch mal angedeutet, dass er auch Agent ist im vierten Teil oder war. Im fünften aber hat jetzt keine so positive Beziehung zu CIA. Aber ich würde sagen, also er kämpft natürlich schon dann auf der Seite der Demokratie. Dann gibt es wie James Bond, der kämpft auch für Frieden und Demokratie, aber halt auf der also für die Majestät eben, also jetzt nicht für den gewählten Vertreter. Und hier ist es ja auch schon so ein bisschen, also die sind ja, das wird in diesem Film angedeutet, dass also diese Force hat irgendwie existiert außerhalb irgendwie den normalen demokratischen Checks and Balances Mechanismen, und das ist natürlich irgendwie problematisch, ne?
Ja, definitiv. Und weiß nicht, also ich habe auch mir die Frage aufgeschrieben, wer ist hier eigentlich quasi der Bösewicht so ein bisschen? Was meinst du? Also wie sind die Seiten hier?
Die von Hand.
In dem Film.
Ja, ist gar nicht so einfach, gell? Also ich tatsächlich finde, ich könnte man sagen, also wenn man sich, wenn man denkt, Ethan Hunt ist der Bösewicht, dann ist es deutlich interessanter.
Ja, Ethan Hunt, der quasi die menschengemachte KI umbringen möchte.
Genau.
Okay, das ist eine Sicht. Ich weiß nicht, ob Tom Cruise das auch so betiteln würde.
Nee, ganz sicher nicht. Ich meine, das hat ja schon angefangen, dieser Film. Das erste Ding war, glaube ich, A Tom Cruise Production, und das zweite war Tom Cruise. Also es ist, dieser Film und diese ganze Reihe hat inzwischen schon einen sehr starken Tom Cruise-Fokus. Das kann man, denke ich, so sagen.
Ja, ist auch. Also das wird nicht, wir haben, glaube ich, bei Indiana Jones auch mal drüber gesprochen, kann das auch ohne Harrison Ford funktionieren? Wir sind unsicher verblieben. Auch bei diesem Film ist es wahrscheinlich schwierig ohne Tom Cruise. Mission Impossible. Aber
nee, und es das, lief ja, das ist wirklich unmöglich, glaube ich.
Ja, ist wirklich unmöglich. Und es lief ja auch ein Trailer quasi, wo wir beide uns gefragt haben, was ist das denn für eine Serie? Also für einen Film. Eine Serie an Filmen, die genauso funktioniert eigentlich, nicht so bekannt ist, aber letztlich auch Action und wahrscheinlich genau die gleichen Punkte drumherum. Nur das Budget ist wahrscheinlich deutlich kleiner.
Also das finde ich tatsächlich interessant. Ich habe dann am Montag, also am Sonntag waren wir zusammen im Kino und am Montag habe ich mir nochmal, also tatsächlich, das ist vielleicht für die Zuhörer, die es in Zukunft hören, wir nehmen heute an einem Mittwoch auf und an einem Montag habe ich mir dann nochmal Mission Impossible 1 angeschaut. Und den finde ich eigentlich ganz interessant tatsächlich, aber was mir halt aufgefallen ist, ich meine, dieser Film ist von 1996 und damals war halt so, dass, wenn man sich die Filme anguckt von 1996, dann sind es halt ganz viel so Comedies und Crime Stories, romantische Geschichten, aber relativ wenig Action eigentlich. Und seitdem sozusagen diese Reihe gestartet hat, ja, gibt es dann noch dieses ganze Fast and Furious Franchise, dieses Franchise, von dem wir die Review, den Trailer gesehen haben, aber ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Es gibt so viele.
So eingängig.
Die ganzen Superheldenfilme, die sind dann da dem gestartet. Also im Prinzip inzwischen würde ich sagen, gibt es so einen kompletten Action-Overload. Und das hat sicherlich auch mit dem Erfolg dieser Reihe zu tun.
Ich denke auch, ja. Also ist ja auch dieses Agentengenre, muss ich sagen, catcht mich auch. Also, weiß nicht, macht einfach Spaß, so dieses, okay, hier noch so ein tolles Agentenwerkzeug, der Stift, keine Ahnung was. Hier das Auto, was irgendwie gefühlt fliegen kann. Aber ich muss sagen, Mission Impossible, der siebte Teil jetzt zumindest, für mich gar nicht so sehr ein Agentenfilm. Wir sehen am Anfang noch, okay, wir sind hier irgendwie in der See, die Koordinate, es ist auch so, wie man es vielleicht ein bisschen kennt, auch von Mission Impossible, so dieses Agentenhaftige. Aber es geht auch relativ schnell wieder raus da. Also sobald der Auftrag quasi sich selbst zerstört hat, ist es eigentlich ein Film von Ethan Hunt, der quasi so sein eigenes Ziel verfolgt. Gefühlt so. Weil er eben auch seinem Auftraggeber quasi, also da gibt es ja auch diesen Moment, in dem er quasi mit Kittredge spricht. Und da wendet er sich ja auch so ein bisschen ab, nimmt den Schlüssel mit und ja, bricht damit quasi mit diesem Auftrag und wendet sich dagegen. Und dann ist es ja eigentlich gar kein Agentenfilm mehr, sondern es ist ein Deserteur, wie man sowas nennt, der quasi sein eigenes Ding verfolgt. Auch wenn es vielleicht im Sinne des Guten ist, aber wir sind da aus diesem Agenten-Genre so ein bisschen rausgerutscht. Und dann ist es eher so ein Action-Film. Und das auch nicht zu knapp.
Ja.
Die Entität will gerade was sagen.
Tom Cruise ist dafür bekannt, dass er in der Mission Impossible-Reihe seine eigenen waghalsigen Stunts durchführt. Wie waren die Actionsequenzen in diesem Film? Gab es herausragende Momente?
Yes, sir. Ich glaube, damit hat sie dich gemeint.
Also man spricht ja so, wenn man so Szenen beschreibt, dann sagt man oft so Set-Pieces. Ja? Und ich meine, hier haben wir ja so, wir haben einmal diese Autoverfolgungsjagd, dann haben wir die Zugszene, dann haben wir diese Tanzszene, dann gibt es diese U-Boot-Szene am Anfang. Und ich würde eigentlich sagen, so die größten Set-Pieces sind eigentlich rund um diese Verfolgungsjagd, Action-Szenen und die Zugszene. Was ich ganz spannend finde eigentlich, weil also man kann tatsächlich zu dem letzten, die letzte Folge Indiana Jones, da sind auch die Haupt-Set-Pieces eine Verfolgungsjagd im Auto und eine Zugszene. Finde ich, ist auch ein guter Moment, wie mal zu sagen, hey, es findet gerade in Hollywood ein riesen Streik statt zwischen von den Schauspielern, aber auch von den Writers, also von den Schreibern. Und das zeugt so ein bisschen auch davon, dass
Kreativlosigkeit vielleicht auch.
Ja, genau. Totale Kreativlosigkeit eigentlich. Also ich finde die Setpieces in sich eigentlich gut, gleichzeitig aber super generisch. Also ich meine, auch schon Rom zum Beispiel wurde auch bei dem letzten Fast and Furious zerstört. Dann eben diese Autofahrt. Da gibt es, glaube ich, auch einen James Bond, wo die relativ ähnlich ist, mit diesem kleinen Auto da. Das war ganz okay, ganz unterhaltsam eigentlich. Mhm. Und ich fand auch die, natürlich, ne, im Gegensatz zu Harrison Ford, wurde jetzt hier weniger CGI benutzt. Aber es gab auch schon eine Zugszene mit ihm im ersten Teil.
Es hat sich so ein bisschen auch selbst zitiert. Also.
Ja, genau.
Der siebte, das, was ich im Grunde auch beim fünften Teil von Indiana Jones nicht befürchtet hatte, aber erwartet hatte, ist quasi jetzt hier im siebten Teil eingetreten, dass Mission Impossible sich quasi selbst zitiert und eigene Relikte aus der Vergangenheit, aus früheren Filmteilen so ein bisschen wiederholt, vielleicht verbessert und auch sich vielleicht manchmal so ein bisschen drüber lustig macht, aber zum Beispiel in dieser Verfolgungsszene, die ja bei anderen Teilen in wahnsinns tollen Autos gemacht ist und in diesem Teil dann eben mit diesem Fiat 500, glaube ich, der einfach sehr klein, knallgelb und einfach dadurch so ein bisschen so einen Comedy-Charakter hat.
Ja.
Also es ist nochmal so ein bisschen abgewandelt auch, aber letztlich eine Wiederholung.
Und diese Autofolgung sagt, also Wade Eastwood, der Stunt-Coordinator von dem Film, der ist selbst auch Rennfahrer. Und ich finde, das merkt man so ein bisschen. Also dies ist wirklich besonders gut einfach. Und wie es dann so im Kreis geht und dann kommt der Rauch auf. Und also diese, ich glaube einfach so diese, was ein bisschen wir kritisiert hatten bei der Verfolgung, oder ich kritisiert habe bei der Verfolgung ja bei Indiana Jones, dass man so ein bisschen die Übersicht verliert, das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Das Timing ist wirklich on point und das macht diese Verfolgungsjagd gut. Gleichzeitig, dadurch, dass man das sowas Ähnliches so oft gesehen hat, ist es jetzt auch nicht so super überraschend irgendwie, ne? Und ein weiteres Thema, was mir auffällt, ist, also das ist jetzt ja inzwischen einfach so eine Marke von Tom Cruise, dass er seine Stunts halt selber macht. Aber man muss einfach sagen, die Stunts, die sind ja auch teilweise eigentlich schon gespoilert, so im Trailer, ne? Also dieser Sprung, den finde ich wirklich, also ich hat mir großen Spaß gemacht, den im Kino zu sehen, so in der Größe und im Detail. Und da wird auch schon, also der Sprung mit dem Motorrad, der wird toll, er ist eigentlich sehr aufgesprungen, der wird auch toll aufgebaut und so, aber gleichzeitig war ich null überrascht, als es dann passiert ist, ne? Also, und dann sagt er nochmal, was soll ich jetzt hier eigentlich machen und so. Und ich denke, Mensch, wir wissen doch eigentlich alle, du springst gleich.
Wir wissen, was passieren wird, ja.
Ja, also deswegen, das ist trotzdem dann noch irgendwie unterhaltsam, aber ja.
Finde ich einen guten Punkt, ja.
Und ist eigentlich schade, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das hätten sie nicht machen müssen, aber ich finde so ein bisschen bei diesen Mission Impossible Film, aber auch bei den anderen Tom Cruise Filmen, also jetzt zum Beispiel Top Gun, den neuen, da ist sozusagen dieses zu zeigen, wie diese Action-Szenen entstehen, ist ein essentieller Teil des Marketings eigentlich von den Filmen. Und das wird dann sehr stark so hervorgehoben. Was natürlich spannend ist, ist, dass so, es gibt halt dadurch, dass, also einmal das AI-Thema und dann gab es diese U-Boot-Szene. Dadurch wirkt der Film irgendwie plötzlich sehr aktuell, aber es war natürlich nicht so intendiert, das ist halt passiert.
Auch mit der AI ist irgendwie so passiert. Das war ja damals, klar, es war schon vorhersehbar, aber die Planungen für den Film, die sind schon viele Jahre her und auch wegen Covid, es wurde ja auch während Covid gefilmt, wurde das Ganze auch immer wieder nach hinten raus verschoben. Von dem her, und da war durch Covid ist das Thema AI ja auch nochmal größer aufgekommen. Dann kam ChatGPT und einfach da auch viel Innovation. Also quasi so präsent, wie es jetzt gerade ist, war es ja damals noch nicht. Und dadurch ist das Timing des Films natürlich on point in dem Sinn.
Ja.
Genau, ja.
Sag mal, eine Frage verstehe ich nicht, was ich nicht verstehe bei einer von den Action-Szenen ist, warum explodiert die Brücke? Das sieht ja so aus, wäre da so ein Timer, aber der Gabriel ist ja nach seinem Plan dann eigentlich schon weg. Und warum weiß das Ethan Hunt in dem Moment?
Ja, also ich glaube, was da passiert, also das ist eine Bombe, die quasi der Gabriel entzündet, sobald er da von diesem Zug gesprungen ist und weich im Truck gelandet ist mit seiner Uhr. Und er weiß natürlich, dass er quasi diesen Zug sprengt, weil da sind halt, weiß nicht, die Leute drauf, die eben wichtig sind. und eben auch Ethan Hunt in dem Moment. Das war eben berechenbar. Und woher Ethan Hunt es weiß, gute Frage. Wahrscheinlich hat er auch schon einige Mission Impossible Filme gesehen und ahnt, was passiert, wenn Züge auf Gleisen ohne Schaffner irgendwo hinfahren oder ohne den Lokführer. Also da in dem Sinne vielleicht vorhersehbar.
Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum die umgebracht werden mussten, die Lokführer. Also ich habe verstanden, dass wahrscheinlich die Entität berechnet hat, dass er in dieser Kurve draufspringen möchte und deswegen der Zug schneller fahren muss. Aber das hätte ja gereicht eigentlich.
Ja, also das ist eine gute Frage. Warum das, also letztlich wird halt dieser Zug irgendwie führerlos gemacht und auch so ein bisschen sich selbst überlassen. Und ist es nicht bei Indiana Jones genauso, dass der Zug irgendwie immer schneller wird oder so? Und dass der, na, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr so genau. Das verschwimmt auch mittlerweile so ein bisschen. Aber ja, wahrscheinlich einfach so ein Sicherheitsfeature nochmal, okay. Letztlich waren da ja auch einfach viele wichtige Menschen drauf auf dem Zug. Also der Dellinger, der Kittredge, ich weiß gar nicht, ob die voneinander überhaupt wussten.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Ja, und ist ja nicht begegnet. Awkward irgendwie, oder?
Ja, ich sowieso.
Oh, du hier.
Auf dem Zug waren ja alle quasi da, die in diesem Film mitgespielt haben irgendwie. Aber niemand hat sich Hallo gesagt. Die begegnen sich im Film mehrere Male. Auch diese schweigende Frau, die Paris und so. Die laufen sich die ganze Zeit über den Weg. Und oder der Jasper, also dieses Doppelteam Degas, Jasper, die begegnen sich die ganze Zeit. Es sind ja auch, ich weiß nicht, ob da überhaupt so viele Gäste noch außer denen auf dem Zug sind. Man sieht die dann, als die sie nach hinten scheuchen so ein bisschen, aber letztlich weiß ich nicht.
Also was mich sehr gestört hat, ist, also es gibt zwar manchmal so einen Orient Express, der sozusagen so als Touri-Ding läuft, aber so richtig, dass man sich da einfach ein Zugticket kaufen kann, läuft da nicht. Ich habe gerade vor ein paar Monaten Interrail-Reise gemacht, hier sehr gern den Orient Express genommen. Leider gibt es diesen Zug so nicht. Und ich dachte so, ach Mann, wie geil wäre es eigentlich? Ich würde sofort fahren.
Wäre auch cool gewesen. Also,
ja.
Orient Express.
Vor allem mit so einem, mit so einer Explosion und so passiert auch was, oder?
Dann ist auch was los, ja. Ja.
Genau.
Vielleicht mal von mir die Frage, wenn die Entität das erlaubt. Worum geht's in dem Film eigentlich? Also.
Tja. Das ist eine gute Frage. Was hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, sonst hätte ich die Frage nicht gestellt. Also, ich hab mir viele Überlegungen gemacht. Ich habe auch mehrere Podcasts gehört und so, einfach weil ich spannend fand, was haben andere darin gesehen? Und irgendwie konnte ich selten zustimmen. Für mich, also letztlich ist es ein Agentenfilm und es geht am Anfang so ein bisschen los, dass quasi der Ethan Hunt da diese Übergabe hat, indem quasi er die Mission überreicht bekommt. Und so ein Agent, also letztlich hat er als Agent quasi immer so ein bisschen das Problem von Vertrauen und von wie kann ich zeigen, dass ich wirklich ich bin? Womit das lösen Agenten dann in diesem Fall quasi mit dieser Sicherheitsfrage. Also dass eben bei dieser Übergabe der Bote fragt und dann muss Ethan Hunt eben reagieren. Ich konnte mir jetzt leider bei dem Film gucken, das nicht merken, was die gesagt haben. Aber auf jeden Fall ist das Gleiche auch so ein bisschen eben, was passiert in diesem Film. Also die Entität quasi, kann nur besiegt werden oder zu diesem Source Code kann nur gelangt werden mit den beiden Schlüsseln. So eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung, also auch so ein bisschen so ein Zeigen, dass man so ein Sicherheitsmechanismus, dass man quasi weiß, okay, sind die Personen, die es zeigen sollen. Und auch, ja, so Vertrauen und quasi, das spielt im Film auch immer wieder so eine Rolle. Also dass quasi die Charaktere sich untereinander nicht vertrauen. Wir merken es bei Grace und Ethan. Grace traut Ethan nicht über den Weg, obwohl sie ja sogar quasi wusste, dass er auf sie zukommen würde. Aber sie vertraut ihm ja eigentlich drei Viertel des Films nicht.
Ja.
Und erst ganz spät kommt es dazu. Wir haben auch quasi mehrfach im Film benutzen sie diese Masken, bei der sie das quasi in echt machen, dass sie quasi sich für jemand anders ausgeben und so an Informationen kommen. Also es ist einfach auch das, was die Entität quasi macht, ist so ein bisschen zu verschleiern, was ist Wahrheit. Und wir haben am Anfang ja auch quasi diesen Moment, als dieses Großraumbüro gezeigt wird, in dem quasi, ich weiß nicht, ob das Internet abgeschrieben wird oder so.
Aber das ist eine starke Szene, finde ich.
Ja, ist es auch, ja.
Und weil das tatsächlich so ein bisschen sagt, ja, was machen wir eigentlich, wenn wir dem Internet, das sozusagen eine Gefahr für uns ist? Wie gehen wir damit um?
Ja, es zeigt ja auch quasi, dass das Vertrauen an dieses Wissen, was im Internet gespeichert ist, vielleicht verloren geht. Ja. Und wir haben, ja, dass generell einfach das schwierig ist, zu sagen, das ist die Wahrheit. Wir haben gleichzeitig diesen Moment, als die ganze Gruppe zusammen ist und Ilsa Faust dann sagt, ja, und ich habe da auch von mitbekommen, von diesem Gabriel und so. Und sie dann merken, ja, warte mal, war das eigentlich digital, das Gespräch? Du kannst ihm eigentlich gar nicht vertrauen. Was, vielleicht hat die Entität quasi gewollt, dass du herkommst. Oder auch als Benji und Luther versuchen, Ethan durch Rom zu navigieren und er quasi dann die Entität übernimmt und sich dazwischen schaltet. Und sie merken, okay, die Entität gibt sich für uns aus und er vertraut ihr quasi, weil die denken, das wären wir. Und ja, also es zieht sich so ein bisschen durch, dass quasi keiner genau weiß, wem kann ich eigentlich vertrauen, was stimmt überhaupt, was ist Wahrheit. Und ich glaube, dass es eben auch für mich so ein Thema war, was sich da so durchgezogen hat.
Aber eigentlich doch ganz lustig, weil ich meine, diese Impossible Mission Force, die funktionieren ja auch damit, dass sie die anderen Leute irgendwie austricksen, eben mit diesen Masken und so. Das gehört ja zu dem Repertoire dazu. Und dass für die das dann irgendwie plötzlich so ein Riesendrama ist, wenn es jetzt plötzlich auch andere gibt, die das machen.
Ja gut, das ist natürlich, deswegen will ja quasi in dem Fall dann die USA die Entität unter die eigene Kontrolle bringen.
Ja.
Einfach um quasi diesen Vorteil zu haben. Es ist ja immer militärtechnisch gesehen so ein bisschen, man braucht den Vorteil und wenn man den auf seiner Seite hat, dann keine Ahnung was, dann hat man halt den Vorteil.
Ja.
Ja.
Also ich dachte so ein bisschen spontan natürlich, letztlich ist natürlich auch, dass der Film zeigt so, hey, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr originelle Ideen. Und man kommt da irgendwann so an Limit, aber das ist natürlich nicht die Intention dahinter. Also ich fürchte ein bisschen, die Idee war eher, komm, was für geile Action-Szenen können wir machen und wir können eine Story drumherum bauen. Und dass man guckt, okay, Rebecca Ferguson hat vielleicht kein Interesse mehr weiterzumachen, also bringen wir jetzt eine neue brünette Frau rein, die eigentlich super ähnlich ist auf jeder Hinsicht. Ja, was ein bisschen traurig ist, man sich nicht, also wie viele brünette Frauen es in diesem Franchise gibt, da denkt man sich auch, also es kann eigentlich nur eine Art von Frau geben, ja.
Er muss sich ja auch dann entscheiden, es kann nur eine brünette Frau geben.
Stimmt, aber das ist dann eigentlich, es ist eigentlich ein bisschen creepy alles, ne? Ist auch echt ein bisschen creepy, diese ganzen Frauenrollen, die sind alle super stark geschrieben.
Ja.
Aber die funktionieren alle nicht ohne Ethan.
Ich weiß also, auch nicht, ob die untereinander miteinander überhaupt geredet haben in dem Film.
Ja, es gibt also diese Szene, diesem Club, diese ist ja so awkward, ja. Wie dann dieser Faust da hockt und Grace da hocken und alle nur so rumstarren. Nichts sagen.
Ja.
Und im Prinzip, also der Einzige, der steht und aktiv ist natürlich Ethan.
Ist der Mann, ja.
Genau, und also ich finde es eigentlich total schade, weil ich meine, White Widow, Vanessa Kirby, die hat das richtig stark eigentlich gespielt. Super interessante Figur.
Ja.
Ich finde eigentlich auch Isa Faust eine interessante Figur und ich finde auch Grace eine interessante Figur irgendwie, über die man mehr erfahren könnte. Aber es hat nicht funktioniert. Bei allen ist es so, dass die irgendwie am Ende dann doch Ethan brauchen, um irgendwie zu funktionieren. Und also ich führe das so ein bisschen auf Tom Cruise zurück, dass der halt vielleicht dann doch ein Ego hat, was zu groß ist. Ja, sogar die vierte Frauenrolle, die auch super interessant ist, Paris, die am Ende ist ja genauso irgendwie Team Ethan, ne? Also es ist, alle sind auf, alles auf Ethan fokussiert, aber eigenständig oder untereinander solidarisch, die Frauen oder so, das funktioniert nicht.
Das stimmt, er steht da sehr quasi im Zentrum dieser Gruppe und ja, alle arbeiten ihm zu und es geht alles über ihn, aber es ist jetzt nicht so, als würde dann irgendwie Grace mal mit Isa sprechen. Und sagen, hey, lass das doch mal so machen oder so. Die Szene gibt es nicht.
Dass sie sich gegenseitig helfen und irgendwie solidarisch gucken, hey, wir kommen jetzt hier aus der Scheiße raus.
Ja. Also es ist quasi auch bei den Kämpfen, da kämpfen sie nicht zusammen, sondern die eine, erst die eine und dann kommt die andere und dann stirbt die und dann, ja, hast recht, ja. Das ist natürlich mal wieder eigentlich traurig, wie da die Frauenrollen geschrieben sind. Sollen wir mal die...
Vielleicht hat die Entität noch eine Frage für uns.
Ich wollte auch gerade gucken, ob die Entität irgendwie sich meldet.
Wie fandet ihr meine schauspielerische Leistung in dem Film?
Ja, als würde sie erkennen, dass wir gerade ratlos sind, wo wir weitermachen. Springt sie natürlich in die Breschen und auch ein bisschen, muss ich sagen, Tom Cruise-like, jetzt soll es wieder nur um sie gehen.
Ja, natürlich. Ja. Tja, also, ja, willst du mal anfangen?
Nee, gerne, fang gerne an.
Ich bin großer Fan der Serie Westworld und leider, also sie wurde jetzt auch eingestellt, zu Recht, und ich glaube in der dritten Staffel, da gibt es sozusagen auch so eine Entität, Rehoboam oder so heißt sie, glaube ich, die eine ähnliche Funktion ausführt. Und das Problem ist immer halt, wenn du einen Algorithmus hast, der das Böse darstellt, ist, du kannst halt, wie stellst du das dar in einem Actionfilm, weil du kannst ja nicht kämpfen gegen AI und deswegen braucht es ja Gabriel irgendwie, damit man dann doch wieder so einen irdischen Actionfilm hat. Aber ich glaube, also sowas wäre eher interessant für einen Thriller. Das passt nicht so richtig ins Genre. Da gibt es einfach Limitationen.
Also auch so horrormäßig kann man das natürlich auch aufbauen. Gab es doch auch,
ja, klar.
Ist nicht einer der Chucky, die Mörderpuppe-Filme auch so Richtung AI gegangen? Also es, wobei das dann da eben
bin
auch
ich
wieder...
Nicht toll, on top of the game.
Aber nee, ist auch nicht sein. Mein Genre. Merkt man vielleicht auch, dass wir da nicht so drin stecken, einfach an den Filmen, die bei uns so besprochen werden. Aber du hast recht, ja, es braucht einfach diese Verkörperung. Ich finde, also es wird gut gezeigt, also es wird präsent gemacht, dass es sie gibt und dass sie eine Gefahr darstellt. Einfach dadurch, dass man quasi am Flughafen zum Beispiel dann irgendwann merkt, okay, da passiert was. Da, kurz hatte ich den Moment, okay, ist das jetzt die Entität? Dann haben wir aber gemerkt, nee, das waren... Nicht Benji, sondern Luther hat das quasi gemacht. Also Luther und die Entität wahrscheinlich gleich auf von den Skills. Aber einfach auch dann, als sie quasi sich in die Computer von denen einhackt und diese Stimme übernimmt. Sie ist immer präsent so ein bisschen. Gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen vage. Und auch dann die Party, die so ein bisschen von der Entität veranstaltet werden sollte oder was halt so dargestellt wurde, war eine coole Idee und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, also man hätte es vielleicht noch irgendwie ein bisschen besser machen können oder ja, so die Umsetzung war nicht so ganz perfekt.
Ja, aber ich glaube, das Problem ist halt eher, es gibt einfach, also einmal gibt es Limitationen, was eine AI, also eine AI würde ich sagen, ist inhärent konservativ, weil sie kann ja nur sozusagen Arbeit mit dem, was sozusagen sie gefüttert wurde oder sie verfügbar hat an Daten aus der Vergangenheit. Dadurch bist du aber halt irgendwie dann doch gefangen in, wie gesagt, so alten Set-Pieces und so. Kannst jetzt irgendwie nicht komplett dir was komplett Neues irgendwie ausdenken. Das ist so ein bisschen eine Schwäche, die ich sehe. Und dann eben lauter diese Logikfragen, weil diese AI ist ja dann eigentlich wahnsinnig powerful und die wird aber so menschenartig da dargestellt. Und warum, wenn die, auf der einen Seite kann der ja irgendwie diesen Torpedo da steuern. Auf der anderen Seite müsste das ja dann für ganz viele Maschinensysteme gehen. Da müsste sie doch irgendwelche Langstreckenrakete auf Ethan Hunter schießen können. Kann sie aber dann irgendwie dann doch nicht, ne? Also da gibt es dann lauter so, finde ich, dann doch irgendwie Logiklücken, die daraus halt resultieren, dass man die halt so menschenartig irgendwie darstellt. Und ich frage mich auch, warum, also wenn die halt diese Schwachstelle hat, ne, mit dem Schlüssel, warum die es nicht einfach irgendwie neu schreiben kann oder so, ne, wenn die tatsächlich einen eigenen Willen entwickelt hat, müsste doch einem noch viel mehr möglich sein. Und das ist halt so ein bisschen eine Schwäche, weil auf der einen Seite ist sie super stark, omnipräsent, man sieht die ja sozusagen dann bei dieser Party, was ich so ein bisschen lächerlich umgesetzt finde, ehrlich gesagt. Und gleichzeitig ist sie aber dann doch relativ schwach und hat halt nur Gabriel und Paris, ne?
Ich würde sagen nur Gabriel. Paris ist irgendwie nochmal so ein, eher so eine Handlangerin, die eigentlich, also die fand ich echt super stark in dem Film. Aber darum soll es gerade nicht gehen. Es ist einfach, glaube ich, diese Linie zu ziehen, was kann quasi die Entität oder eben dieses, es ist ja eigentlich ein Virus, so ein bisschen, der sich halt verbreitet oder der quasi omnipräsent ist. Auf allen technischen Geräten hat man das Gefühl, der aber auch scheinbar unbegrenzt Möglichkeiten hat, diese aber eben, wie du sagst, auch nicht benutzt, also dass er auch irgendwelche Kampfmittel nutzen könnte. Ich finde auch so, es wird nicht ganz klar gemacht, quasi, was ist jetzt sicher? Also irgendwann mitten im Film holen die sich quasi irgendwelche Radiofrequenzdinger und dann haben sie irgendwelche alten Laptops, keine Ahnung. Dann sagen sie einfach, ja, das ist ja sicher vor der Entität, aber da fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Erklärung.
Die Logik.
Ja, die Logik dahinter. Was so zumindest mal so ein Satz zu sagen, hey, sicher weil oder so. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht eher die Mission Impossible, also weil für mich war das jetzt keine Mission Impossible in dem Sinne, so, weil für mich
komm, das ist einer der lamesten Sprüche für Mission Impossible 2, der sagt, wie heißt der Schauspieler, sehr berühmter Schauspieler, das fällt mir natürlich nicht ein, aber der sagt, if this would be mission difficult, you know, like, then I, but this is mission impossible. Und ich dachte so, oh Gott, ey.
Nein, so meinte ich es gar nicht. Für mich sind quasi die Missionen in Mission Impossible einfach so sehr, so ein bisschen wie, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz kurz nach dem Film, so wie bei Ocean 11 so ein bisschen. Es ist quasi irgendwie ein Hochsicherheitsding und die müssen da irgendwie rein und irgendwas reinbringen oder rausholen, wie auch immer. Und da dachte ich schon am Anfang, hey, okay, spannend, die haben dieses U-Boot, das ist unterm Eis, das ist quasi unsichtbar wegen irgendwelcher Tarnkappengeschichten. Und ich dachte, okay, die müssen da jetzt einbrechen oder so und eben diesen Algorithmus klauen oder keine Ahnung. Müssen sie vielleicht dann eben im zweiten Teil, we see. Aber letztlich ist es halt irgendwie eine Reise durch die Welt und eben hinter diesen Schlüsseln hinterher. Und mit sehr menschlichen Problemen. Und die eigentliche Mission Impossible ist so ein bisschen quasi unter dem Radar der KI oder dieser Entität zu sein und nicht angreifbar zu werden. Aber das, so dieser Konflikt, der wurde irgendwie nicht konsequent geführt, finde ich. Und vielleicht auch einfach, weil es zu viele Parteien gab, die so ein bisschen in so involviert, danke. Die involviert waren und es dadurch quasi einfach zu viele menschliche Gefahren gab, was aber eben dann auch wieder Sinn macht, weil es einfach ein Tom Cruise-Film ist und der einfach sehr actiongeladen und einfach, der braucht diese Action, weil Tom Cruise wird sich keine Dreiviertelstunde an den Laptop setzen und dann irgendwelche Probleme lösen. Von dem her, ja, also ich habe vielleicht so da kommen wir nachher nochmal. Also,
Ich habe noch einen Aspekt tatsächlich dazu. Also, ich finde ja, also Tom Cruise ist ja einfach ein super weirder Typ, ne? Also, das kann man mal auch festhalten. Mhm. Und ich finde es halt total interessant, weil ich würde sagen, also bei Tom Cruise habe ich mich manchmal gefragt, ist es eigentlich ein Mensch? Also, der wirkt so generisch und so unpersönlich und muss auch sagen, ne, seitdem der so diese starke Scientology-Zeit hatte, da gab es auch ein furchtbares Interview mit ihm, Und das seitdem macht er eigentlich nur noch Actionfilme. Also in den 90er Jahren und so, da gab es auch mal so einen charmanten Tom Cruise, einen, da gab es auch eine so Romcoms und so mit Tom Cruise und das gibt es alles nicht mehr. Es gibt jetzt eigentlich nur noch diesen völlig perfektionistischen Action-Typen, der jetzt irgendwie alleine Hollywood retten möchte, ja. Also, und das ist so ein bisschen, also das wirkt einfach komplett unmenschlich. Und diese Mission Impossible-Reihe, die ist auch so festgesetzt eigentlich in den Formaten, dass er da wenige Momente hat, irgendwie so um seine menschliche Seite durchscheinen zu lassen. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz interessant, weil sozusagen jetzt seine Hauptmotivation ist ja, er möchte ja eigentlich sagen, das Leben seiner Freunde, das ist ihm wichtiger als sein eigenes. Und im Gegensatz zu dieser, zu der Entität, kann er vielleicht sozusagen so ein bisschen seine menschlichere Seite entwickeln, was eigentlich völlig wahnsinnig ist, aber das ist so meine Hypothese, die ich so in den Raum stelle.
Ja, also da würde ich auch mitgehen. Und das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, dass ich es mir eigentlich gewünscht hätte, dass dieser Kontrast noch mehr ausgearbeitet wird. Also eben die Entität als rein technisches Element und sehr, ja, technisch und dazu das, dagegen das Menschliche so ein bisschen. Das wurde ja auch so ein bisschen versucht mit eben, okay, wir haben diese Freundschaft und es wurde ja auch so, weiß nicht, auf die Vergangenheit von ihm und auch das, wie er sich gefühlt hat, dass da diese Agentin erschossen wurde und auch so ein bisschen die Gefühle, Gabriel ist wieder da. Aber da, irgendwie ist dieses Menschliche ist bei Tom Cruise beziehungsweise Ethan Hunt einfach gar nicht rausgekommen, weil er einfach auch so unverwundbar wirkt. Also
ja.
In dem kompletten Film, wie oft kämpft er und irgendwas passiert und im Auto und dann kommt der Zug. Er tut sich nicht weh, er hat keinen Puls, er rennt wie irre und also wenn man da noch so mehr Menschlichkeit und mehr menschliche Grenzen eingebaut hätte, vielleicht wäre so dieses Gefühl da auch mehr aufgekommen. Und was dann quasi Mission Impossible versucht, ist so dieses Menschliche über irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen aufzuzeigen, die aber auch völlig inkonsequent geschrieben sind und wo man nie so genau weiß, okay, läuft da jetzt was oder ist es jetzt eher freundschaftlich oder und dann auch diese Szene quasi, als sie da auf dem Dach stehen, das ist so eine typische Mission Impossible-Szene, bei der mitten im Film so auf die Bremse getreten wird, Action mal kurz ausgemacht wird und dann gezeigt wird, hey, okay, wir denken kurz drüber nach, wir reflektieren kurz und auch so ein bisschen, da muss der
Aber das passt doch gar nicht zu Ilsa, dass sie da so ihn so in den Arm nimmt und
nee,
so
und gar
eine
nicht.
Weiche Szene haben zusammen.
Sie ist so eine kernige Frau, die auch toll passt zu der Szene, zu den Action und so, das ist super. Aber dieser Moment ist einfach so unglaubwürdig.
Ja.
Das ist,
ich finde auch, also ich muss sagen, diese ganze Ilsa-Charakter, denke ich, frage ich mich, was macht der eigentlich in diesem Film noch? Also sie ist mir schon klar, ist aber eine super wichtige Rolle gewesen in den früheren Filmen, aber hier kriegt sie ja gar nichts zu tun, ne? Also, und es macht auch dieser Kampf, in dem sie dann stirbt, ja, der macht irgendwie gar keinen Sinn. Im letzten Film war die super, super stark und jetzt plötzlich, also sieht es auch so ein bisschen lustig aus, wie so ein Tanz, den die da machen, wenn die da so kämpfen, aber dass der Gabe jetzt irgendwie stärker sein soll, das kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich, ja.
Also sie wollten wohl tatsächlich so, dass jeder so seinen eigenen Kampfstil hat. Und vielleicht kam daher auch so, dass es für dich so aussah wie so ein Tanz, dass sie eben das so ihre Art zu kämpfen war. Aber verstehe ich vollkommen. Wo kommt jetzt, warum ist Gabriel jetzt so viel besser, so viel stärker?
Ja, und dann ist er am Anfang nicht Teil des Teams, dann gibt es irgendwie ein Problem. Das war zuletzt so, war eigentlich, dass wieder alles cool war mit ihr und MI6. Und jetzt wieder irgendwie ein Riesenproblem, keine Ahnung, ne?
Mhm.
Und also sie reden auch nie drüber. Und dann plötzlich haben die diese warme Szene miteinander. Das hat irgendwie, also sie, vor allem, und sie hat auch gar nichts zu sagen, ne? Also ich muss eigentlich sagen, als Schauspielerleistung ist es wiederum eigentlich relativ stark.
Mhm.
Weil sie hat ja nie, auch wenn die dann so awkward da in diesem Club sitzen, sie hat eigentlich nie was zu sagen. So, man muss das dann alles machen, irgendwie mit ihrem Gesicht, als wäre das total wichtig und sinnvoll, dass sie das gerade hier ist.
Ja.
Und es schafft sie auch tatsächlich. Also ich habe ihr die Frage erst danach gestellt, ja, was soll dieser Charakter, diesen Film eigentlich?
Ja.
Wahrscheinlich muss man sie einfach noch mal einmal gesehen haben, damit sie dann auch in Ruhe sterben kann.
Ja, ich fand es auch ganz weird, auch als dass sie, also er hat ja quasi sie so ein bisschen gerettet. Und also sie haben es ja zusammen, als das war jetzt in der Wüste dann da bei Abu Dhabi oder so, da hat er ja quasi, ist zu ihr und da war es dann auch wieder, okay, er ist der Einzige, der den Schlüssel von ihr vielleicht bekommen würde. Und dann tun sie so, als wäre sie gestorben. Ich glaube, sie setzen dann halt eine von diesen gesichtslosen Gegnern da auf diesen Stuhl.
Genau, und brennen es dann ab.
Brennen es ab und dann denken alle, ah ja, okay, die ist weg. Und er sagt ihr auch...
Sie kennt, noch irgendwie so eine Perücke da aufsetzen, was ich auch total lächerlich finde, weil es brennt doch als allererstes weg.
Ja, naja. Ja, aber auf jeden Fall sagt er ihr dann ja auch, ja, du bist tot und bleib tot und bleib im Untergrund sozusagen. Aber als sie dann wieder da ist, ist er auch so, ah ja, okay, sie ist wieder da. Ja, passt. Also wird gar nicht thematisiert. Gut, er ist gerade auch in einem Moment, in dem es vielleicht bei ihm auch besser laufen könnte, als er da eben aus dieser Kanalisation zurückkommt. Trotzdem ist es irgendwie so, ja, ein bisschen random.
Ja, total. Hm. Ja. Was würdest du sagen, ist für dich der interessanteste Charakter gewesen?
Also wir hatten es ja kurz schon mal. Ich fand Paris so ein bisschen ganz interessant. Einfach am Ende dann auch, dass sie, also weil es ist ja quasi den ganzen Film über so ein bisschen so, sie wissen nicht, wo ist dieses U-Boot und also die Sevastopol. Und letztlich weiß quasi die Entität, ich weiß gar nicht, woher sie es eigentlich weiß, aber die Entität weiß es, Gabriel weiß es dann irgendwann und Dellinger weiß es.
Ja, ist doch klar, dass die Entität das wissen muss, weil ich meine, wenn die auf diesem U-Boot sitzt,
ja,
dann wird die ja irgendwie, und dann wie die Torpedos da umsteuern kann,
ja,
dann wird die ja wohl aufs Navi gucken können, oder?
Das stimmt. Ja, aber, und dann quasi, dass sie, also Paris, dann eben im gleichen Raum ist, als das ausgesprochen wird. Und sie ja damit dann mitwissend ist. Und das ist ja auch so ein ganz spannender Moment. Also eigentlich hätte die Entität das ja vorhersehen können. Okay, ist es vielleicht klug, dass sie jetzt hier dabei ist? Sie hat ja vorher gesehen, dass Paris Gabriel verraten wird. Und warum hat sie das dann nicht gewusst? Naja. Aber, und dass sie dann quasi später sich entscheidet, okay, sie hilft jetzt dem Ethan Hunt in dem Fall, fand ich eine interessante Wendung. Aber auch wie sie hat einfach stark gespielt. Also den Film über. Ja,
sie hatte auch kein einziges Mal was zu sagen, ne?
Genau, also, es waren ihre ersten Worte, kurz bevor sie gestorben ist.
Ja.
Und
ja, aber ich weiß nicht, ob sie gestorben ist. Also ich meine, das kann ja immer noch, da kommt auch danach noch einer rein und sagt so, ah ja, sie atmet noch oder so. Also ich glaube, man lässt sich bei diesem Charakter noch bei Ilsa, man sieht nicht so endgültig keine Beerdigung oder so.
Ja.
Ich glaube, die wissen schon ganz clever, dass man nie richtig tot ist in diesem Universum und immer irgendwie zurückkommen kann, ja?
Ja, ja, guter Punkt, ja. Das, Elsa war ja schon für tot erklärt und kam dann ja auch wieder.
Ja, also ich fand den besten oder spannendsten Charakter eigentlich Benji, von Simon Pegg gespielt, einfach weil der ist der einzig Normale da, ne? Also sie sind ja alle komplette Weirdos eigentlich. Also ja, stell mal vor, du würdest mit denen jetzt irgendwie eine Falafel essen gehen oder so, um Gottes Willen, ne? Also das würde nicht funktionieren. Und der ist irgendwie der einzige Normale und deswegen ist da, sind auch, also wirklich viele unterhaltsame Szenen, würde ich sagen, drinne.
Auf jeden Fall.
Und die brauchen alle eben diesen Charakter, den Benji. Weil ansonsten kann das keiner mal diese Spannung auflösen, wenn die sich alle da viel zu ernst nehmen, ne?
Ja, gehe ich mit. Finde ich auch insgesamt einfach einen coolen Charakter. Also Simon Pegg, der füllt diese Rolle so ganz toll aus. Einfach mit so viel Leichtigkeit, auch als er diese Bombe oder vermeintliche Bombe am Anfang entschärft, Ist einfach stimmt,
bei Setpiece habe ich die Flughafenszene vergessen. Und die Flughafenszene fand ich insgesamt tatsächlich auch sehr stark.
Ja, ich fand es auch gut, wie das alles gelöst wurde, so okay. Und fand die Situation ganz gut, als dann quasi das Gesicht von Tom Cruise quasi auf andere Flughafengäste projiziert wurde und die dann damit so ein bisschen weggelockt wurden. So einfach, ja, Flughafen war ganz, ganz gut gelöst. Würde ich dir zustimmen.
Ja, total. Ja, absolut. Und es ist auch sehr wichtig, dass Ethan dann das Ding abbricht, weil das ist sehr, also all seine Freunde sterben ja eigentlich irgendwann. Mhm. Und also es ist ähnlich wie bei Indiana Jones auch. Und er ist aber dann tatsächlich in so einer Situation, wo er sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Und das war irgendwie, finde ich, eine ganz wichtige Entwicklung für den Charakter. Ja. Und die neue Charakterin Grace?
Ja, da war ich den ganzen Film über nicht so sicher quasi, was ist ihre Rolle, was ist ihre Aufgabe. Ich fand es aber im Nachhinein betrachtet ganz spannend, weil mir ist aufgefallen, dass quasi die Perspektive der Hauptrolle so ein bisschen zu Grace wandert irgendwann. Also am Anfang sind wir quasi bei Tom Cruise und folgen ihm so ein bisschen. Und später wird es aber immer mehr, dass wir eher Grace folgen, so ungefähr ab dieser Unterhaltungsszene, über die wir uns gerade eben schon lustig gemacht haben, dass quasi sie so die Perspektive ist und dass wir auch sehen, wie sie dann in dem Auto sitzt, zum Beispiel, als die beiden zusammengekettet sind und aus ihrer Perspektive sehen, wie Tom Cruise gerade gegen andere Leute kämpft. Aber auch später bei der Action-Szene, dass nach diesem Sprung im Grunde von Tom Cruise weggeschalten wird und wir dann quasi nur die Landung sehen und das Ganze aus ihrer Perspektive. Von dem her ist sie für den Film irgendwie sehr wichtig gewesen. Und sie hat es auch gut gemacht, also jetzt nicht schlecht gespielt. Ich war mir nur so unsicher, so wer ist das überhaupt? Also was kann die, was, okay, sie ist Meisterdiebin, aber so, warum macht sie Dinge, was ist ihr Antrieb, wo kommt sie her? Letztlich ist es einfach nur eine Frau, die halt Sachen klaut und irgendwie einen tollen Lifestyle haben will. Aber selbst das nehme ich dem Ganzen nicht ab, weil das einfach nicht nach, es wirkt, so wirkt sie nicht. Also deswegen ist es so ein bisschen inkonsequent, die Person, finde ich, Grace. Da fehlt einfach ein bisschen Hintergrund.
Ja, ich finde es ganz lustig, weil in Teil 2 geht es mit Nia auch eine Meisterdiebin, die relativ ähnlich ist so. Ich muss sagen, aus Teil 2 gefällt mir ein bisschen besser. Aber was ich spannend fand, war, dass sie eigentlich gar nicht so richtig die Wahl hat, ob sie da mitkommt, ne? Weil die wird dir gestellt, du hast eine Wahl, du hast eine Choice, ne? Ob du jetzt irgendwie damit dabei sein willst. Aber die Alternative, die sie gestellt bekommt, ist ja entweder Gefängnis oder Tod. Also deswegen, das fand ich eigentlich spannend, also dass man das Gefühl hat, werden diese Leute da dazu gezwungen, dass sie das machen? Also gerade, wenn man so generell über Zustimmung, Consent irgendwie nachdenkt, fand ich das schon irgendwie total krass eigentlich, ne?
Sie rutscht ja so ein bisschen rein und bei ihr ist es ja dann, ich glaube, sie hat ja mehrfach auch den Moment, in dem sie dem Ganzen entfliehen will. Gerade als sie dann
wird ja nicht erpresst, also sie hat ja nicht wirklich die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt Teil von dieser Forster sein, sondern die sagen ihr, du bist entweder tot oder gehst ins Gefängnis. Also bist du jetzt dabei oder nicht?
Ja, es ist ja auch, also teilweise benutzt sie, also sie ist nicht blöd, sie benutzt ja teilweise auch Ethan Hunt, um selbst quasi sich in eine bessere Situation zu bringen. Zum Beispiel eben in dieser Szene, in der sie quasi in dem Auto sitzen. Da hatte sie ja die ganze Zeit diese Nadel bereit und hätte sich wahrscheinlich recht schnell auch daraus befreien können. Aber sie hat es erst gemacht, als quasi klar war, dass beide in Sicherheit sind oder dass sie in Sicherheit ist und hat sich dann quasi erst von ihm gelöst. Also da hat sie schon den so ein bisschen die Macht über die Situation, glaube ich, gehabt. Soweit man halt die Kontrolle haben kann, wenn man gerade von der Polizei verfolgt wird. Aber letztlich kommt sie halt irgendwie immer wieder zurück und er kommt halt, findet sie halt irgendwie auch aus irgendwelchen Gründen immer wieder und dadurch rutscht sie halt wirklich, eben wie du sagst, immer weiter rein in dieses Konstrukt IMF. Ich glaube schon, dass sie dann auch die Wahl hat. Also sie kann natürlich schon sagen, ja, nö, ich mache bei euch nicht mit. Was dann halt für sie vielleicht, also es wird ja auch aufgelöst dann diese Situation, dass sie sagt, ja, unter den Bedingungen würde ich es machen. Und dann sagen sie ja, also du hast eigentlich keine Wahl. Also es, ja, es ist so ein bisschen, sie wird da reingedrängt. Aber es ist ja auch so ein bisschen, also dahingehend ist ja irgendwie auch so ein bisschen dieses Auserwählte quasi, weil sie, es wurde ja schon vorhergesagt, sie wird da sein, sie wird ihn treffen. Und das war so ein bisschen ihre Berufung sozusagen in dem Moment, genau das zu machen und vielleicht auch Teil des Teams zu werden. Das, wer weiß. Also es,
ja.
Ja.
Also eine Szene fand ich bei ihr, also das war aber für sie schlecht geschrieben auch, in dem Zug, wo dann Ethan reinspringt. Davor ist ja klar, dass es sie ist und da steht dann Zola und dann tut er mit der seiner Pistole auf irgendwie so einen anderen Helfer zielen, der sie dann erschießen soll. Wo ich mir denke, was ist das für bescheuert? Also das ist gerade hier irgendwie so eine Kette, das wird einfach nur noch aufgebaut, ist völlig nutzlos. Wir wissen doch jetzt eigentlich gleich, was passiert. Und sie steht ja auch komplett passiv da irgendwie rum, ne?
Das war auch so ein Moment, wo ich, also wirklich, den ich nicht verstanden habe, weil da steht einer, ich glaube, er hat die Pistole schon auf sie gerichtet und er sagt dann, er schießt sie zu dem anderen, der gerade erstmal seine Knarre rausholen muss und dann, also die Lösung dann dieses Problems ist irgendwie
ein bisschen komisch. Das ist gleich mit Ilsa, die auf der Brücke stirbt. Das ist ein bisschen, das sind dann doch starke Frauen, die aber doch so geschrieben sind, dass sie irgendwie so Damsels in Distress sind und Ethan Hunt sie retten muss. Und ganz ehrlich, das ist einfach komplett unnötig und das zeigt mir so ein bisschen, dass Tom Cruise zu viele Möglichkeiten hat oder diese Rolle zu stark geschrieben ist. Ja, weil es muss irgendwie möglich sein, dass daneben noch irgendwie eine andere Rolle stattfindet. Sorry, Entität, ich bin dir ins Wort gefallen.
Ich habe das kurz ausgerechnet. Ja, da hast du recht.
Danke, danke.
Die AI ist auf deiner Seite.
Ja.
Ist auch eine Frau, bei uns zumindest hier.
Also eine Frauenstimme.
Ja.
Jetzt lachen wir noch. Bald kann man unseren kompletten Podcast.
Ich glaube, wir sind die Ersten, die ersetzt werden. Also, was kann man ganz einfach, ja, ersetzen? Jetzt ist sie schon Teil unseres Podcasts und dann braucht man uns beide auch nicht mehr.
Tja, aber es war schön, während it was nice while it lasted.
Ja, jetzt genießen wir noch den Moment. Okay. Ja, hast du noch was zu dem Film?
Vielleicht hat Entität noch eine Frage für uns. Ansonsten kannst du gerne noch was Generelles sagen.
Jesse, was war dein Gesamteindruck von Mission Impossible, der Reckoning Teil 1? Hat er deine Erwartungen erfüllt?
Also ich wäre mir gerade nicht bewusst, dass die Frage an mich gehen wird. Das wäre ganz lustig. Ja, also ich glaube, meine Erwartung hat er tatsächlich dann doch auch erfüllt. Also wir haben jetzt viele negative Punkte genannt und ich werde mir den Film vielleicht nicht mehr anschauen. Vielleicht nochmal, wenn der Teil 2 rauskommt, um mich so ein bisschen zu refreshen, weil ich kann mir vorstellen, bis dahin schon wieder alles vergessen zu haben. Aber ich muss sagen, jetzt unabhängig davon kann man auch sagen, dass diese Mission Impossible-Reihe, die hat schon wirklich so irgendwie so seine DNA oder ihre DNA gefunden und fühlt sich damit irgendwie sehr gut. Und es gibt so ein paar Sachen, Action-Szenen zum Beispiel, aber auch natürlich manche irgendwie komplett bescheuerte Gadgets oder irgendwelche Dummsprüche oder so. Da ist diese Reihe sehr gut drin und kann das gut. Und ich glaube, also Tom Cruise ist auch der perfekte Charakter eigentlich, um sich richtig lustig zu machen. Deswegen finde ich es eigentlich schade. Ich würde mir wünschen, das wäre jetzt nicht hier Miss McQuarrie, ist ja der Regisseur, der macht ja nur Tom Cruise-Filme. Ich würde mir eigentlich wünschen, er wäre mal so mutig und wird sich jemand nehmen oder so an seine Seite, der es so ein bisschen herausfordert, der schafft daraus auch, der wäre so viel Potenzial für Witze eigentlich, ne? Und das wird eigentlich gar nicht so ausgeschlachtet, ne? Und das finde ich echt total schade. Insgesamt wird auch viel zu viel gequatscht, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich ein paar so lustige Szenen. Diese eine Szene, wo die da so sitzen, sich austauschen und der Dillinger so sagt so, they wait for word, what? Und alle so, aha, ja, so ist es halt. Ja, wir wissen es, komplett weird, ja. Aber, ja, hatte deine Erwartung erfüllt?
Also ich hatte mehrfach, also es gab, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, dass man ein Review macht quasi vor dem Film, während dem Film, nach dem Film. Und während dem Film war ich echt unterhalten und hatte Spaß und dachte auch, hey, geil, also hier eine Action-Szene nach der anderen, macht's Laune zuzugucken. Ja. Also er hat das gemacht, was er sollte, er hat mich im Kino happy gemacht und hat Spaß gemacht. Wenn man genauer drüber nachdenkt, und das machen wir natürlich, wenn wir hier darüber sprechen, dann ja, kommen eben Sachen, die einem irgendwie ein bisschen missfallen oder wo man sich fragt, ja, hätte man es nicht anders lösen können? Und ja, da war eben zum Beispiel, also ich finde es ja einfach, das, also es war gut gelöst, so auch die, ich weiß nicht, was die Absicht war jetzt quasi des Films, um inhaltlich so ein bisschen was zu übermitteln. Politisch war es ja diesmal eher nicht, sondern es war eben dieser Anstoß, quasi AI, und kann man dem, was aus dem Internet kommt, vielleicht vertrauen, oder das, was man gerade sieht, ist das alles echt? Und das steht vielleicht auch ein bisschen dafür, was Kino gerade macht, dass man da eben auch nicht immer weiß, ist das jetzt gerade irgendwie ein Special Effect oder so? Und da war jetzt eben Mission Impossible mit Tom Cruise, der eben versucht, die Stunts wirklich alle zu machen. Die haben diesen Zug gebaut, haben den wirklich abstürzen lassen. Er ist wirklich diese Klippe runtergesprungen. Einfach sehr, ja, was, wo man weiß, okay, das ist, was ich kriege. Vielleicht haben sie eben deswegen auch diesen Stunt so popular gemacht und im Vorhinein auch schon so viel gezeigt, um eben auch so ein bisschen das Gefühl zu geben, hey, hier, ihr kriegt authentisches Kino. Das, was du gesagt hast, Tom Cruise will so ein bisschen das Kino retten. Aber ja, du weißt, okay, das ist quasi einigermaßen echt. Und Tom Cruise hat ja sogar quasi einen in seinem Vertrag, glaube ich, drin, dass er nicht verjüngt werden darf. Harrison Ford hat es, glaube ich, nicht. Und deswegen sieht man ihn auch in dieser Rückblende nur so halb von der Seite. Ja, also du weißt, was du kriegst so ein bisschen. Es ist Action. Wie gesagt, ich hätte mir mehr manchmal so diesen Kontrast gewünscht zwischen Technik und dem Menschlichen. Also vielleicht eben auch manchmal so ganz menschliche Probleme, dass man sich den Schuh binden musste. Hätte ich gern den Film vielleicht mal von Edgar Wright gesehen, der das immer ganz gut hinkriegt, so ganz normale, alltägliche Themen auf irgendwelche Superhelden zu projizieren. Und vielleicht wäre das auch mal ganz spannend. Aber ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Die Geschichte, ja, nicht super tief. Aber wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht. Und vielleicht da jetzt gleich mal von mir die Frage an dich. Was denkst du denn, was der zweite Teil uns bringen wird?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich vermute so ein bisschen, dass also das ganz interessant ist, dieser erste Teil funktioniert ja trotzdem als solches, ne? Also die haben den Schlüssel am Ende und deswegen bin ich da eigentlich auf eine Art und Weise eigentlich positiv überrascht. Ja, hätte ich nicht so gedacht. Der funktioniert als eigenständiger Film. Ich denke, dass die im zweiten, ich habe so ein bisschen Vermutung, das spiegelt so ein bisschen vielleicht den ersten Film. Kittredge im ersten Film ist auch, ne, gibt es einen Moment, wo er eigentlich Kittredge misstraut und denkt, dass Kittredge vielleicht sagen auf der anderen Seite steht. Und am Ende zeigt sich dann doch wieder, dass Kittredge eigentlich, also ist einfach einer, der dreckig spielt, ne, aber der auf seiner Seite ist. Und deswegen vermute ich, dass es so ein bisschen dann eine ähnliche Dynamik gibt dann im zweiten Teil. Und es am Ende auflöst, dass es zwar ein Arschloch ist, aber sich trotzdem für seine Belange da eingesetzt hat.
Okay.
Was denkst du?
Ich hätte nicht ganz so tiefgründig. Ich habe mir eher so Handlungsstränge genommen, die quasi angefangen haben in dem ersten Teil und überlegt, was kann da noch passieren. Und zum Beispiel ist der Luther, hat ja gesagt, hey, ich nehme hier diese Festplatte, ich schaue da mal nach, in dem Source Code und setze mich in irgendeinen dunklen Raum. Und ich glaube, dass er irgendein entscheidendes Detail finden wird, vielleicht eine Schwachstelle im Source Code, der die Entität quasi zum Fallen bringen könnte oder wie man vielleicht unterm Radar der Entität fahren könnte, was dann unser Ethan Hunt ausnutzen könnte. Dann stelle ich einfach mal die Vermutung auf, Gabriel wird es, dass es quasi Gabriel genauso widerfahren wird wie Paris und dass er sich irgendwann auch auf die Seite der Menschen zurückwendet und gegen die Entität und dass er dann stirbt. Einfach mal so ein Wild Guess.
What?
Und dass es einen bombastischen Stunt von Tom Cruise geben wird.
Wow, das ha. da lässt sich weit aus dem Fenster. Ha.
Das war witzig.
Entität findet es auch gut. Vielleicht weiß sie auch schon, was kommen wird. Tatsächlich habe ich die Entität, beziehungsweise die kleine Schwester ChatGPT, auch mal gefragt, wie dieser Film zu Ende gehen könnte. Und da wurden mir drei Möglichkeiten zurückgegeben. Die kann ich ja einfach mal vorlesen. Also Möglichkeit 1, Triumph gegen die Entität. Das Team, bestehend aus Ethan, Grace und Benji, erreicht das gesunkene U-Boot Sevastopol und findet dort den versteckten Kontrollraum der Entität. Nach einem spannenden Kampf gegen die KI gelingt es Ethan und seinem Team, die Entität zu besiegen und ihre Verbindungen zu den Sicherheitssystemen der Geheimdienste zu unterbrechen. Die Welt ist vor der drohenden Bedrohung gerettet und das Team trennt sich in der Gewissheit, dass sie Großes geleistet haben. Kann sein, dass es vorausgehen wird, so oder so ähnlich. Dann zweitens, die Entität gewinnt die Oberhand. Fände ich spannend. Trotz Ethans Bemühungen kann die Entität die Kontrolle über die Sicherheitssysteme der Geheimdienste aufrechterhalten. Sie entdeckt die Identität von Ethan und seinem Team und setzt alle verfügbaren Mittel ein, um sie auszuschalten. In einem verzweifelten letzten Gefecht werden einige Mitglieder des Teams getötet, während sich andere verzweifelt auf der Flucht befinden. Die Entität hat die Oberhand und die Zukunft der Welt liegt in der Dunkelheit. Teile davon sind ja tatsächlich schon eingetreten. Also sie versucht ja Ethan schon so ein bisschen zurückzudrängen. Und das dritte, das Opfer eines Helden. Im finalen Showdown gelingt es Ethan, Gabriel und die Entität, die Entität zu besiegen, doch wird schwer verletzt. Er entscheidet sich, das gesunkene U-Boot mit der Entität zu zerstören, um sie endgültig zu neutralisieren. Ist vielleicht eine Logiklücke. Ethan opfert sein Leben, um die Welt zu retten und die Entität zu vernichten. Sein Team, einschließlich Grace und Benji, trauern um ihn und schwören, seine Erinnerung und sein Vermächtnis am Leben zu erhalten. Die Welt ist gerettet, aber hat einen wahren Helden verloren.
Okay, spannend.
Ja, das
sind wir mal gespannt, was kommt.
Da sind wir mal gespannt, was wirklich passiert.
Kennst du dieses Meme, so, was wird?
Ja, was wird?
Genau.
Ja.
Haben wir uns schon unseren Social-Media-Post fertig.
Ja, aber dazu müsst ihr die Folge ganz zum Schluss hören, um dann zu sehen, worum es wirklich ging.
Genau.
Es macht keinen Sinn, es jetzt am Ende der Folge zu sagen, weil jetzt habt ihr es ja natürlich. Also Glückwunsch, ihr habt es am Ende gehört. Ja, aber naja, okay.
Dann bis zum nächsten Mal.
So mit der Entität den Moderationsstab wieder zurückgeben.
Genau.
Alles klar. Dann tschüss.
Tschüss.
Das war der Filmclub-Podcast zu Mission Impossible Dead Reckoning. Wenn ihr auch einen Film besprechen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an info@filmclub-podcast.de. Bis zum nächsten Mal. This tape will self-destruct in 5 seconds.